ARD.
Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein regnerischer Sonntag, 2010. Ich sitze auf meinem Bett und klappe den Laptop auf. So ein relativ klobiges Teil, das eine halbe Ewigkeit zum Hochfahren braucht. Ich tippe die Buchstaben in die Browserzeile. Das vertraute Hellblau breitet sich auf dem Bildschirm aus. Und ich habe wie jedes Mal das Gefühl, dass ich jetzt was Verbotenes tue. Sofort schiebt sich ein Fenster von oben ins Bild. Susi, 2 Kilometer entfernt, wartet auf meine Nachricht. Weg damit. Bei den Kinofilmen finde ich, was ich suche. Harry Potter und der Halbblutprinz. Yes! Jetzt noch den richtigen Anbieter auswählen. Aber nichts passiert. Beim 3. Versuch öffnet sich wieder ein Fenster. Ich habe kurz Panik, mir ein Virus einzufangen. Weiter zum kostenlosen Stream. Das klingt doch gut. Ein Klick, ein neues Pop-up. Schnell weg damit. Noch kurz buffern lassen, dann geht's endlich los. Der Film beginnt. Das Bild ist noch ein bisschen unscharf. Nach ein paar Sekunden wird es besser. Beim ersten Dialog tauchen Untertitel in einer fremden Sprache auf. Egal. Dann läuft eine Person mitten durchs Bild. Auch egal. Denn jetzt sollte wirklich nichts mehr schiefgehen. Das war so ein normaler Abend für mich als Teenagerin. So wie für Millionen andere auch. Und ich würde wetten, du warst auch irgendwann mal auf der Seite. www.kino.to. Die Plattform war eine kleine Revolution. Die Welt der Kinofilme und Serien war nur noch einen Mausklick entfernt. Kino.to bot das, was wir alle gesucht haben. Freien Zugang zu Kultur. Und das auch noch kostenlos.
Ja, ich glaube, es gab einfach kein Angebot. Und ich meine, klar, wenn Leute irgendwas umsonst kriegen können, dann liegt es auch irgendwie nahe, dass sie es sich nehmen.
Alle haben Filme auf Kino.to geguckt.
Ich habe mir am Anfang nicht vorstellen können, wie groß die Popularität der Seite wird und dass sie technisch wirklich auch so stabil irgendwann mal würde, dass sie wirklich so bekannt war wie Coca-Cola im Getränkemarkt sozusagen, im Medienbereich.
In diesem Podcast kommen diejenigen zu Wort, die mit Kino.to zu tun hatten. Menschen aus der Filmlobby, die Seitenbetreiber gejagt haben, Ermittler der Kripo. Aber was ist mit den Machern von Kino.to selbst? Waren das große Revolutionäre?
Diese Idee vom Teilen, dass du jederzeit, zu egal welche Uhrzeit, dass du diese Freiheiten hast, auf Medien zuzugreifen.
Oder waren das einfach Kriminelle? Denn während wir uns sonntags in Jogginghose Fluch der Karibik 3, Avatar oder Keinohrhasen reingezogen haben, saßen am anderen Ende der Verwertungskette diejenigen, die diese Filme gemacht haben. Die Produktionsfirmen, Regisseure, Schauspieler, Kamerafrauen. Und die müssen sich doch irgendwann gefragt haben, was ist hier eigentlich los?
Das Gefühl, dass die eigene Arbeit ja freiwillig ist. Also wenn Menschen sagen, ach, Filme und Musik, dafür muss ich nichts zahlen. Aber für ein Eis an der Tankstelle, da zahle ich was. Aber für Filme und Musik, das ist mir nichts wert.
Kino.to war zwar kostenlos, die Herstellung der Filme aber eben nicht. Und der Gründer der Seite hat mit den illegal kopierten Inhalten Millionen verdient. Haben wir also einem Verbrecher zu immensem Reichtum verholfen?
Wenn mein Supermarkt nachts nicht um 11 offen hat, kann ich auch nicht die Scheibe einschlagen, das Bier rausholen. Es kann nicht sein, dass irgendwie Kameraleute arbeitslos werden oder Filmproduzenten arbeitslos werden, weil er einfach die Sachen, die die Leute geschaffen haben, nimmt und sie kostenlos verteilt.
Ich sag's ganz ehrlich, darüber nachgedacht habe ich in dem Moment nicht. Und viele andere Kino.to-User auch nicht.
Weil ich mich schlauer gefühlt habe als die Polizei.
Ich traue mich, das nicht zu sagen, aber damals wollte ich diese Serie gucken, es war mir dann ein bisschen egal.
Ja, bei mir war es ein bisschen so, bei Musik hatte ich relativ schnell ein schlechtes Gewissen, weil viele Freundinnen von mir Künstlern sind. Und bei Filmen hatte ich dann nicht so ein schlechtes Gewissen, weil wenn du Warner oder Disney, geht jetzt nicht pleite, weil ich, kleiner Mensch, da ein bisschen das mache.
Hat Kino.to uns alle zu Mittäterinnen gemacht?
2, 3 Leute, die Kino.to machen, machen nichts, aber wenn es eben Millionen machen, dann wird es ein gigantischer Schaden.
Wir wollen rund um die Uhr Zugang zu Film, Musik, Kultur, am besten kostenlos. Und Kino.to hat gezeigt, dass das möglich ist. Manche würden vielleicht sagen, das war eine der besten Ideen, seit es das Internet gibt. Aber wer zahlt den Preis dafür?
Das waren ja auch damals schon
verschiedenste Stimmen, die gesagt haben, wenn es was Legales gäbe, würde ich dafür ja zahlen. Es gibt aber nichts Legales. Und genau in diese Lücke ist KinoTO einerseits gestoßen, andererseits haben sie eben auch bewiesen, dass es ja technisch realisierbar ist. Und für uns war das einfach nur der Hinweis darauf, da verpasst gerade, ja, letztendlich die Filmindustrie, die Rechteinhaber verpassen da den technischen Fortschritt.
Doch dann war KinoTO plötzlich weg. Von einem Tag auf den anderen. Aber das Konzept war noch da. In Form von Nachahmerplattformen wie Movie2K, Kinox.to und heute Netflix, Disney Plus und Amazon Prime. KinoTO aber war für so viele von uns die erste Berührung mit Filmstreaming überhaupt. Die schlecht abgefilmten Kinosaalmitschnitte haben die Sehgewohnheiten einer ganzen Generation geprägt. Fast jeder kennt diese Seite, aber kaum jemand kennt die Geschichte dahinter. Es ist eine Geschichte über einen wahnsinnigen Erfolg und eine überforderte Justiz, über plötzlichen Reichtum und zerstörte Freundschaften. Vor allem aber ist es die Geschichte von Dirk, einem Schulabbrecher aus Sachsen, der sich einen Traum erfüllte und verraten wurde. Und diese Geschichte beginnt nicht etwa in New York oder Berlin, sondern in Leipzig, ein gutes Jahrzehnt nach der Wende. Ich bin Maxi Röhmhild und das ist KinoTO, die verbotene Streaming-Revolution. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte hinter der legendären Website und wie ein Leipziger Hollywood herausforderte. Folge 1: Million Dollar Baby. Wir haben das Jahr 2002.
Bunter, fröhlicher und friedlicher hätte der Empfang für den Euro kaum ausfallen können. Nicht nur in Berlin.
Der Vize-Weltmeister wurde gefeiert wie ein Weltmeister.
Dirk fährt einen VW Corrado. Überhaupt sind Autos ihm wichtig. Werdet ihr später noch hören. Er ist 30, ein mittelgroßer Typ mit kurzem Bürstenhaarschnitt und schmaler Brille. Vor ein paar Jahren hat er sich als Handwerker selbstständig gemacht. Aber das Geschäft läuft nicht.
Vom Job als Fußbodenleger kann ich gerade überleben. Mehr ist nicht drin. Die Auftragslage ist beschissen. Die Kunden wollen kein Geld für Teppiche und Laminat ausgeben.
So steht es in dem Buch. Die Wahrheit über KinoTO. Was wirklich geschah. Der das hier vorliest, ist aber nicht Dirk.
Nein, ich bin Tom Vlaschia.
Tom ist Schauspieler. Er hat zum Beispiel bei Stranger Things mitgespielt. International bekannt geworden ist er vor allem durch seine Rolle als der Mann ohne Gesicht in Game of Thrones. Die Serie übrigens, die sämtliche Piracy-Rankings anführt, weil sie häufiger illegal runtergeladen oder gestreamt wurde, als legal angeschaut. Die 7. Staffel zum Beispiel über 1 Milliarde Mal. Und ich geb's zu, ich habe das damals auch nicht auf legalem Weg geschaut. Sorry, Tom. Aber zurück zum Buch, aus dem Tom hier liest. Über das bin ich nur durch Zufall im Netz gestolpert. Es steht in keinem Buchladen.
Irgendwie absurd, es steht drauf, vom Gründer Dirk Böttcher. Steht direkt auf dem Titel drauf. Aber hier steht eben auch, der Autor ist Peter L. Dojo. Ja, komisch, ich habe den Namen mal gegoogelt. Da kamen jetzt irgendwie nur diverse Peter und so Kampfsport-Dojos, aber... Zu dem Typen selbst findet man eigentlich gar nichts. Also ich frage mich jetzt wirklich, gibt es den überhaupt? Oder sind es vielleicht am Ende er und der Gründer dieselbe Person?
Hinter dem Buch steht kein großer Verlag, sondern Book on Demand. Quasi eine Druckerei, bei der jeder ein Buchmanuskript einreichen kann, das dann über die Firma vertrieben wird. Die 198 Seiten lesen sich wie ein Filmskript über einen missverstandenen Helden. Der Gründer von KinoTO, ein selbstloser Robin Hood des Internets, zu Unrecht in den Knast gesteckt. Als ich das entdeckt hatte, war ich sofort angefixt und habe mich gefragt, ist das jetzt wirklich die ganze Wahrheit über diese Seite, die wir alle heimlich genutzt haben?
Da steht dann, tauchen Sie ein in eine Welt voller interner und geheimer Informationen, die bislang noch nie jemandem offenbart wurden. Erfahren Sie alles über die inszenierten Showprozesse und dem, was Sie bis zum heutigen Tage nicht in den Medien finden können. Also verspricht sehr viel, dieses Buch.
Wenn das stimmt, gleicht die Story im Buch einem Hollywood-Film. Mit ihm als selbstlosen Visionär im Mittelpunkt. War es wirklich so? Was wir definitiv wissen, Dirk wächst in der DDR auf, bricht nach der 8. Klasse die Schule ab und macht eine Ausbildung zum Dreher, also mit schweren Maschinen in der Industrie. Vor der Wende ein beliebter Job, weil Leipzig ein wichtiger Wirtschaftsstandort der DDR ist. Doch als die Mauer fällt, sind es vor allem diese Betriebe, die privatisiert, verkleinert oder gleich ganz geschlossen werden.
Geht die Talfahrt der ostdeutschen Industrie weiter oder kann die gegenwärtige Kahlschlagstrategie durch ein anderes, besseres Konzept ersetzt werden?
Bleibt nun als einzige Alternative die völlige Auflösung und der stückweise Verkauf dieser Unternehmen.
Konsequenz? Weiterer Arbeitsplatzabbau.
Auch Dirk verliert Anfang der 90er seinen Job und wechselt ins Fußbodengeschäft. Erst angestellt bei einer Teppichfirma, dann macht er sich selbstständig. Sein Handwerk bewirbt er auf einer kleinen Homepage. Dafür hat er sich ein bisschen Webseitenbauen beigebracht. Seine Skills sind eher so rudimentär, aber funktional. Die Seite hilft ihm zwar nicht dabei, seine Firma zu retten, aber sie startet etwas viel Größeres. Seine Liebe zum Internet. Und die lebt er jeden Tag nach Feierabend aus. Schreibtischstuhl vor dem Bildschirm. Sein Reich. So beschreibt er es im Buch.
Wenigstens zu Hause am Abend noch ein bisschen zocken. Das bringt Abwechslung in das ansonsten recht öde Tagesgeschäft.
Vielleicht ist es für ihn auch eine Ablenkung. Davon, dass die Aufträge immer weniger werden, dass er Schulden hat. Dirk zockt also gern. Und er mag Musik.
Gut, dass es Musik zum Downloaden gibt, die sich die MP3-Junkies aus dem Internet saugen.
Dirk ist einer dieser MP3-Junkies. Auch Filme lädt er gern runter, zum Beispiel Terminator. Noch bevor der überhaupt offiziell angelaufen ist.
Den Film will ich mir am Sonntag gemütlich auf der Couch anschauen. Da brauche ich nicht erst Monate warten, bevor der irgendwann einmal in die Kinos kommt.
Dass Dirk nicht darauf warten kann, bis ein Film ins Kino kommt, das wird für ihn noch zum Problem werden. Als ich ein Kind war, stand bei uns zu Hause so ein blaues Metallregal. Das war vom Boden bis zur Decke gefüllt mit Videokassetten. Hunderte von Filmen, aus dem Fernsehen aufgenommen mit unserem VHS-Rekorder. Privatkopien. Die waren erlaubt und natürlich haben meine Eltern die auch mal Freunden geliehen. Ab 2000 passiert was Ähnliches im Netz. Da tauchen die ersten Tauschbörsen auf, allen voran Napster. Bei Napster war das so. Über das sogenannte Peer-to-Peer-Netzwerk verbanden sich zwei Rechner, zwischen denen dann Songs getauscht wurden. Klingt irgendwie auch nach Privatkopien, oder? Dirk sah das zumindest so. Alles völlig unproblematisch. Er steht damals auf ein bestimmtes Programm. Es ist kostenlos und lässt ihn Daten mit Gleichgesinnten aus der File-Sharing-Szene tauschen. Das gefällt ihm, erzählt er im Buch.
E-Mule ist eine geile Sache. Zum einen ein genialer File-Sharing-Client, mit dem du alle möglichen Dateien quer über den Erdball mit deinen Kumpels austauschen und zusammen nutzen kannst. Gemeinsam sind wir stark. Das haben wir schon beim Fall der Berliner Mauer gemerkt. Zum anderen ist er kostenlos. Das gefällt mir. Nicht, dass ich als Ossi auf Almosen angewiesen bin, aber sowas Kostenloses spricht dich irgendwie an.
Dirk liebt also File-Sharing. Und er liebt die Community, die das grenzenlose Tauschen möglich macht. Seine Community. In der Schule soll er ein Außenseiter gewesen sein. Dirks Mutter war Zeugin Jehovas. Die Religion ist dafür bekannt, ihre Mitglieder nach außen abzuschirmen. Und fürs Missionieren. Und das versucht seine Mutter angeblich sogar auf dem Schulhof. Kein Wunder, dass das nicht gut ankommt. Doch hier, im Netz, da ist er plötzlich wer. Er legt sich selbst einen Server zu, über den getauscht werden kann, um noch mehr Leuten aus der Community freien Zugang zu den Dateien zu ermöglichen. Ja, und im Buch klopft er sich dafür richtig auf die Schulter.
Für einen Moment fühle ich mich wie ein Gönner, dem das World Wide Web Standing Ovations gibt.
2002 hat er eine Idee und startet im Sommer eine Website, die der Anfang von allem werden soll. Die Saugstube. Er baut so etwas wie eine Suchmaschine, damit man die Filme bei der Tauschbörse E-Mule besser findet. Durch den Klick auf einen Link bei der Saugstube öffnet sich das E-Mule-Programm und man landet direkt beim gewünschten Download. Die vielen Links tragen die User selbst ein. Diese Gemeinschaft feiert Dirk.
Das ist noch echtes Basteln und Schrauben im World Wide Web. Dazu ein Forum, in dem die Junkies aktiv unterwegs sein können. Eben eine echte Community.
Falls euch E-Mule nichts sagt, kennt ihr vielleicht noch Kazaa oder BearShare oder LimeWire, das Programm mit der kleinen Limette. Damit habe ich mir damals High School Musical runtergeladen und habe den Film immer wieder angeschaut, weil ich zu viel Schiss hatte, mir noch mehr runterzuladen. Das Problem mit solchen Programmen war, dass der eigene Rechner während des Runterladens auch hochgeladen hat. Und genau das war damals definitiv schon illegal. Für den verbotenen Teil interessiert sich etwa zur selben Zeit, Anfang der 2000er, jemand am anderen Ende Deutschlands.
Wir hatten vorher schon Piraterie im Internet, aber das war einfach, das war nicht so die Masse, weil wenn man mit einem 2,4 Kilo baut Akustikkoppler aus den USA irgendwelche Spiele oder Filmchen runtergeladen hat, da war man dann nächtelang unterwegs und es hat dann mehr gekostet, als die ganze Familie dreimal ins Kino und zum Abendessen einzuladen. Und das hat sich dann aber geändert, so 98 rum.
Das ist Detlef Walser. Als die Modems um die Jahrtausendwende schneller werden und das Internet bezahlbar wird, bringt sich der Schwabe nach Feierabend die Programmiersprache Delphi bei, weil er sie faszinierend findet.
Ja, und dann hat es sich halt so ergeben. Ich war schon immer sehr computeraffin. Ich habe angefangen mit dem Commodore VC20, den kennt keiner mehr. Das war der Vorläufer von dem Commodore C64. Der hatte gigantische 3 Kilobyte Arbeitsspeicher.
1980 kommt der erste Commodore Heimcomputer raus. Da arbeitet Detlef Walser als Ermittler bei der Kripo. Und auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch kein Heiminternet gibt, hat er schon mit Leuten zu tun, die Filme kopieren, damit ein Geschäft machen und dadurch gegen das Urheberrecht verstoßen.
Damals gab es die VHS-Kassetten, Videokassetten, 2000 Betamax. Und da wurde kopiert, was das Zeug hielt, unter anderem natürlich auch professionell von Videotheken, die damals aufgekommen sind. Und vor allem auch von Sexshops. Die hatten also hunderte von Pornos drinstehen und die waren alle kopiert, war alles rabkopiert. Auf jeden Fall, ich war der Jüngste im Kommissariat und musste diese Dinge, die die anderen nicht machen wollten, machen.
Walser und seine Kollegen suchen nicht nur in schummrigen Sexshops nach Raubkopien. Sie gehen auch auf Flohmärkte, kaufen inkognito an Ständen Videokassetten und überprüfen sie im Labor auf Echtheit. Weil er sich mit Raubkopien gut auskennt, wird eine Organisation auf ihn aufmerksam und wirbt ihn als Privatermittler ab. Gerade mal 26 ist er da.
Ich habe dann bei der Polizei gekündigt und dann quasi als Urmitglied oder Urmitarbeiter bei der GVU eingestiegen.
GVU. Das steht für Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Ein Lobbyverband der Film- und Musikindustrie, der sich Mitte der 80er gründet und dessen Zweck es ist, Jagd auf Raubkopierer zu machen. Nicht nur Kassetten, auch Kinofilme werden in den 80ern und 90ern schon kopiert, mit sogenannten Abtastern. Riesige Geräte, mit denen man Filmrollen dupliziert. Die Piraten, wie Walser sie nennt, bestechen damals Filmvorführer, um an die Rollen zu kommen.
Nachdem die erste Filmrolle gespielt war, stand schon der Bote draußen, hat die übernommen. Der Kinofilmvorführer hat dann die zweite Rolle reingemacht und so ging das dann, je nachdem wie viele Rollen der Film hatte. Und spätestens eine Stunde oder zwei Stunden nach der Vorführung waren alle Rollen wieder da. In der Zwischenzeit sind sie abgetastet worden.
Die GVU wird schnell zum wichtigsten Player, wenn es darum geht, solche Urheberrechtsverletzungen zu verfolgen. Das Geld dafür kommt aus der Branche selbst. An vorderster Front sind Privatermittler wie Detlef Walser. Der versteht früh, dass seine Arbeit bald nicht mehr in Kinos, Sexshops oder auf Flohmärkten stattfinden wird.
Die Polizei, die geht nicht ins Internet und sucht gezielt, oder hat damals zumindest nicht gezielt nach irgendwelchen Urheberrechtsverletzungen gesucht. Die hatten noch andere Prioritäten und vor allem die hatten kaum Leute, die entsprechend ausgebildet waren, das machen zu können. Und die haben auch keine Technik gehabt. Und wir wussten, dass da eine Welle auf uns zurollt. Die war anfangs noch relativ verhalten und ab 98 ging es dann verschärft los. Und nach der Jahrtausendwende waren wir voll im Fluss.
Wenn ihr in den Nullerjahren eine DVD eingelegt habt oder ins Kino gegangen seid, dann kommt euch diese Musik hier wahrscheinlich bekannt vor. Und das hier.
Happy Birthday, lieber Papa! Happy Birthday! Abkopierer werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft.
Das war maßlos überzeichnet und das sollte es auch sein.
Das ist Matthias Leonardi, der ehemalige Chef der GVU. Und damit auch der Chef von Detlef Walser. In dem eben gehörten Kinospot stehen 3 Kinder und ihre Mutter vor einem Gefängnis und singen für den Vater, der, so suggeriert es der Spot, wegen Raubkopien im Knast sitzt. Ich glaube, die meisten von uns fanden das eher lächerlich als einschüchternd.
Das war so überzogen, dass man einfach nur lachen musste. Und das sollte es eigentlich auch nur sein. Aber viele haben da den Humor verloren gehabt damals. Aber es hat funktioniert, jeder hat darüber geredet. Das war so ein Mann her.
Mach dich nicht zum Dieb. Oder Raubkopierer sind Verbrecher. Heißt es damals in den Spots einer großen Abschreckungskampagne, die auch von der GVU unterstützt wird. Dieser Begriff Raubkopierer wird übrigens schon immer kritisch gesehen. Vor allem von denen, die damit gemeint sind. Wie kann ich gleichzeitig etwas rauben und es kopieren? Und überhaupt, impliziert Raub nicht normalerweise, dass Gewalt angewendet wird? Die GVU als Sprachrohr der Filmbranche sieht das Ganze jedenfalls schon Mitte der Nullerjahre als höchst kriminell. Sie tourt damals sogar durch deutsche Großstädte, um Passanten hinter Gittern Probe sitzen zu lassen.
Bis zu 5 Jahre Freiheitsentzug können dem Internetpiraten drohen. Darauf will die Filmindustrie mit ihrer mobilen Knastzelle durch Deutschlands Fußgängerzonen aufmerksam machen. Ihre Schätzung: pro Tag werden 1 Million Filme illegal aus dem Netz gezogen.
Die Initiatoren wollten mit solchen Spots und Aktionen auch uns Endverbraucher abschrecken und haben damit definitiv auch mir ein mulmiges Gefühl gemacht, weil ich mir in der Mittelstufe ein paar Filme und eine Handvoll Songs runtergeladen habe. Doch die Abschreckung bewirkt im Großen und Ganzen kaum etwas. Das stellt auch Dirk fest. Alle laden sich Zeug runter. Und immer mehr gehen dafür auf die Seite, die er in seiner Freizeit in Leipzig gebaut hat. www.saugstube.com. Im Buch feiert er sich dafür.
Meine einfache, aber funktionelle Website trifft den Nerv der Zeit vieler Menschen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie genau danach suchen.
Und dass alle nur darauf gewartet zu haben scheinen, das kommt Dirk gerade recht. Seine Fußbodenfirma ist mittlerweile pleite. Die Arbeitslosigkeit in Leipzig liegt nach der Jahrtausendwende bei 21%. Aber Saugstube funktioniert. Und die Werbung, die er auf der Seite einbettet, bringt ihm mehr Kohle als jemals zuvor. Also lässt er das Leben als Handwerker hinter sich.
Ich verdiene jetzt in der Woche fast genauso viel wie als Fußbodenleger im Monat. Mit dem Unterschied, dass ich mich nicht mehr kaputt mache und zusätzlich jede Menge Spaß habe. Der alten Branche kehre ich vollständig den Rücken und widme mich nur noch meinem Baby. Meine Entscheidung ist richtig. Das spüre ich. Sie zahlt sich in barer Münze und einem deutlich entspannteren Leben aus.
Aber wie lange kann das noch so entspannt weitergehen? Privatermittler Detlef Walser und die GVU sind ihm auf der Spur. Weil Dirk anfangs noch als Seitenbetreiber der Saugstube eingetragen ist, ist es nicht schwer, ihn ausfindig zu machen. 2003 stellt die GVU Strafanzeige gegen ihn und seine Suchmaschine wegen Urheberrechtsverletzung. Und tatsächlich steht eines Morgens die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl vor Dirks Haustür in Leipzig. Der Fall geht vor Gericht. Nur die Saugstube ist dort kaum ein Thema.
Das Verfahren ist damals von der Behördenseite nicht besonders glücklich geführt worden, weil im Endeffekt wurde der Dirk B. verurteilt. Allerdings nur wegen einem einzigen Film, den er runtergeladen hatte und den man bei ihm auf dem PC gefunden hat.
Stimmt nicht ganz. Es ging um 15 Filme, die man bei ihm gefunden hatte. Aber tatsächlich wird er nur für die bestraft. Nicht für die Website selbst. Auch GVU-Chef Matthias Leonardi findet das rückblickend unverständlich.
Das Saugstube-Verfahren wurde auch von der GVU begleitet und man hat auch miterlebt, dass dort das Gericht offenbar mit der Thematik noch komplett überfordert war. Die haben gar nicht verstanden, worum es ging und haben das für eine Lappalie gehalten. Das zeigte aber auch, dass die Justiz das Thema damals weder technisch noch politisch verstanden hatte.
Immerhin muss Dirk eine saftige Geldstrafe für die einzelnen Filme zahlen. Insgesamt 3.900 Euro. Am Tag der Verhandlung liefert er den Kollegen von Ermittler Detlef Walser und Matthias Leonardi eine filmreife Szene.
Er kam rein Mein Kollege hat einen Einparken gesehen, der kam im Jaguar. Er war damals, soweit ich mich entsinne, arbeitslos und vom Beruf Fliesenleger. Kam mit dem Jaguar zu Gericht gefahren und dann ist er sofort in die Zahlstelle runtergegangen und hat seine Geldauflage sofort einbezahlt. Und dann ist er mit seinem Jaguar wieder abgeflogen.
Dirk fährt also mit einer teuren Karre vors Gerichtsgebäude und zahlt mehrere tausend Euro Strafe Cash. Gar nicht schlecht für einen verschuldeten Arbeitslosen, der nicht mal eine Kreditkarte hat.
Er ist einfach nach Hause gegangen, völlig unbehelligt. Das war seine Übungsrunde sozusagen für später dann Kino-TO.
Dirk könnte an dieser Stelle aufhören und das mit dem Filesharing im Netz sein lassen. Könnte eingeschüchtert sein von dem Fakt, dass gleich seine erste eigene Seite ziemlich schnell auf dem Radar der Ermittler landet und ihn vor Gericht bringt. Aber aufhören kommt für Dirk gar nicht in Frage. Denn, so sagt er es im Buch, er sieht sich im Recht.
Meine Saugstube macht nichts Illegales. Und dennoch fühlt sich Hollywood angepisst, da ich schneller bin als sie.
Was Dirk jetzt braucht, ist ein Schlupfloch. Er findet eine Domain in der Südsee und lässt die Seite nach Tonga umziehen. Ein winziger Staat im Pazifik, gehört zu Polynesien. Aus saugstube.com wird saugstube.to. Aus einem simplen Grund. Anonymität.
Falls wieder irgendjemand zum Frühstück an meiner Haustür klingelt, habe ich ab sofort ein wasserdichtes Alibi. Die können vielleicht ahnen, dass ich hinter der neuen Website saugstube.to stecke. Aber beweisen können sie es ab jetzt nicht mehr.
Tonga ist für Dirk so reizvoll, weil die Vergabestelle dort die Namen und Wohnorte von Webseiteninhabern nicht herausgibt. Mit neuer Domain bleibt er anonym und kann weitermachen. Und nicht nur die Saugstube verschlägt es in den Süden. Auch er packt seine Koffer. 2005 zieht Dirk, der mittlerweile verheiratet ist und eine kleine Tochter hat, nach Lloret de Mar und eröffnet in Spanien eine Firma für Internetdienstleistungen. Die wird ihm noch hilfreich sein, denn was über diese Firma läuft, passiert erstmal außerhalb des Radars der deutschen Behörden. Dirk behält einen Wohnsitz in Leipzig. Aber er lebt ab jetzt die meiste Zeit in Spanien, gerade rechtzeitig. Er kommt vor Gericht noch glimpflich davon, aber in Deutschland kippt die Situation langsam. 2003 wird das Urheberrecht mit einer Reform verschärft. Digitale Verbreitungswege stehen ab sofort mehr im Fokus. Und 2006 ist die Zeit der Abmahnwellen. In tausende Haushalte flattern Briefe von Anwaltskanzleien wegen runtergeladener Filme oder Musik. Das, wovor wir alle Angst hatten und mindestens eine Person kannten, der es passiert ist. Der Deutschlandfunk berichtet damals über einen Anwalt, der sich auf solche Abmahnungen spezialisiert hat.
Allein seine Kanzlei hat zurzeit gegen 2000 Online-Tauscher Anzeige erstattet. Piratenjäger wie Clemens Rasch sammeln gezielt deren IP-Adressen. Den Rest besorgt die Staatsanwaltschaft. Anzeigen treffen dort Waschkörbeweise ein. Die Angeschriebenen müssen schriftlich erklären, zukünftig die Rechte der Urheber zu beachten, sowie eine saftige Summe Schadenersatz und Anwaltsgebühren bezahlen.
Bis zu 12.000 Euro wegen einer einzelnen Abmahnung sind damals nicht unüblich, wenn man was runter- oder hochgeladen hat. Einige Kanzleien machen quasi nichts anderes, als diese Briefe zu verschicken und Geld einzutreiben. Wer trotzdem Filme im Netz sehen will, ohne dafür zu bezahlen, braucht Mitte der Nullerjahre eine Alternative. Und Dirk, der spürt das.
Ich will den Menschen da draußen helfen, einfach und bequem Filme und Serien zu schauen. Sie sollen geschützt werden vor den Machenschaften der Filmindustrie und der Abzocke der Anwaltmafia.
Die Filmindustrie und ihre Anwälte sind Dirk ein Dorn im Auge. Die Lösung, nach der User und Betreiber damals suchen, heißt Streaming. Anschauen ohne runterzuladen. In dieser Zeit entstehen bereits kleinere Piratendienste, die Filme zum Streamen anbieten. Aber keiner ist dem Ansturm gewachsen. Die Nachfrage ist riesig. Denn Streaming ist eine rechtliche Grauzone. Und das spricht sich bei den Usern schnell rum. Im Gegensatz zum Filesharing wird beim Streamen nichts auf meinen Rechner heruntergeladen, nur kurz zwischengespeichert. Außerdem lassen sich die IP-Adressen der Nutzer beim reinen Streamen nicht zurückverfolgen. Auf dem Klo, so erzählt es Dirk im Buch, kommt ihm die Idee für die Nachfolgeseite seiner Saugstube. und er scheint sich sicher zu sein, dass die vollkommen unbedenklich ist.
Auf die Plattform packe ich nur Links zu irgendwelchen Services. Die sind alle durch ein paar schicke Player eingebettet. Nichts besitze ich davon. Ich bin lediglich ein Linkportal. Quasi identisch zu dem, was Google heute macht. Der Kunde downloadet nichts, er schaut nur an. Kein Nutzer bekommt mehr Abmahnungsbriefe von geldgierigen Anwälten.
Ist Dirks Idee wirklich so unproblematisch? Erstmal hat er auf jeden Fall die richtige Ausstattung. Durch seine Werbeeinnahmen im Netz hat er bereits ein gutes Startkapital. Ich sag nur Jaguar und Geldstrafe in Cash. Er hat eigene Server und bereits für die Saugstube hat er sich ein kleines Team aufgebaut, das er jetzt dringend braucht. Denn Dirk hat große Pläne für das neue Projekt.
Kino.to soll die gelbe Seite des Internets werden für Kinofilme und Serien. Wir wollen Teil einer großen Community sein für Filmstreaming, zum Wohle unserer User und aller derjenigen, die uns künftig begleiten. Ich realisiere, dass ich das unmöglich alleine schaffen kann.
Sein Schwager übernimmt die Rolle des Administrators. Das Design kommt von seinem besten Freund. Alle, so erzählt er, sind sofort Feuer und Flamme für die Idee.
Die meisten kenne ich. Und wir sind uns einig, eine Streaming-Website zu basteln, die die Welt bislang noch nicht gesehen hat. Alle wollen mitmachen und Teil von etwas Neuem, ganz Großem werden.
Es gibt nur ein Problem. Dirk fehlen die Programmierskills. Der Grundkurs Website bauen reicht nicht, wenn man das Google für Filmstreams werden will. Aber auch dafür hat er schon jemanden im Sinn. Noch zu Saugstube-Zeiten meldet sich ein Fan bei Dirk. Der schreibt, er hätte ein kleines Programm gebastelt, das er über die Saugstube kostenlos anbieten wolle. Dirk erkennt sein Talent sofort.
Ey, richtig geiles Programm, schreibe ich zurück. Und weiter, was kannst du denn noch so alles? Ping, die Antwort kommt prompt. Eine ganze Menge, bin Programmierer.
Dirk ist begeistert von dem Unbekannten aus dem Netz, den er im Buch Ishikawa nennt, wegen seines Fables für Anime. Ishikawa geht noch zur Schule, als er sich das erste Mal bei Dirk meldet, macht gerade Abi. Er ist so eine Art Wunderkind. Das sagt auch Detlef Walser, der GVU-Ermittler.
In dem Moment, wo das Wort Internet fällt oder Datenbank, ist er aufgeblüht und das war quasi Eruption wie ein Vulkanausbruch. Ne? Da ist er aus sich rausgegangen. Also ein hochintelligenter Typ, ein Phänomen, also unglaublich. Ne?
Ishikawa, der Programmierer, lebt in Norddeutschland und verbessert von dort aus bereits die Saugstube. Weil er an die Idee glaubt, nicht weil er scharf auf Geld ist. Als Dirk den Plan für Kino.to entwickelt, weiht er Ishikawa direkt ein. Denn er könnte der passende Partner werden.
Wir telefonieren eine gute halbe Stunde. Wir reden über meinen Vorschlag, eine Streaming-Seite auf die Beine zu stellen. Der Typ am anderen Ende der Leitung ist begeistert und findet die Idee cool. Ich fühle innerlich, dass ich einen Profi für mein neues Projekt an der Strippe habe.
Dirk wird damit recht behalten. Ishikawa wird sein wichtigster Mitstreiter werden. Und als Dirk auf Heimatbesuch in Leipzig ist, lädt er ihn zu sich ein. Der junge Typ wird von Dirk im Buch wie das menschgewordene Nerd-Klischee beschrieben.
Der Kerl ist relativ groß und leicht übergewichtig. Seine Haare sind blond und schulterlang. Der Junge nuckelt hin und wieder in einem Joint, aber seine eigentlichen Vorlieben sind Kaffee und Pizza. So wie man sich eben einen echten Programmierer vorstellt.
Dieser Junge kommt tatsächlich für ein paar Tage vorbei, setzt sich neben Dirk an den Laptop und legt los. Dirk ist schwer beeindruckt von den Skills, die Ishikawa leichtfüßig an den Tag legt.
Dabei unterhält er sich nebenbei mit mir. Er guckt gar nicht richtig auf den Bildschirm, sondern quatscht mehr mit mir und zieht hin und wieder an seinem Joint. Seine Ergebnisse sind trotzdem nahezu fehlerfrei und werden in einer Geschwindigkeit produziert, die den ICE in den Schatten stellt. Absolut krass.
So entsteht an einem Wochenende, Anfang 2008, in einer Privatwohnung in Leipzig die Seite, die uns kollektiv das erste Mal zu Streamern macht. Kostenpunkt? Ein Kasten Cola, ein paar Kippen und 500 Euro. So viel zahlt Dirk Ishikawa dafür, dass er deutsche Internetgeschichte schreibt. Und so wird an diesem Wochenende Kino.to geboren. Dass ihr den Programmierer Ishikawa, dieses Wunderkind aus Norddeutschland, hier nicht selbst hört, hatte einen Grund. Ich hatte ihn gefunden und ihm eine Interviewanfrage geschickt. Er hatte auch sehr nett geantwortet, ein Gespräch mit uns aber direkt abgelehnt. Und das ist seine Begründung, die mich seitdem nicht mehr loslässt.
Einer der Gründe, warum ich das Thema scheue, ist der, dass ich erst seit kurzem wirklich frei von den Nachwehen bin und versuche, wieder ein halbwegs normales Leben zu führen.
Für mich klingt das so, als wäre Kino.to für den Programmierer keine glückliche Episode im Leben gewesen. Keine Erfolgsgeschichte, wie es das Buch vermittelt. Ganz im Gegenteil.
Vor weiteren und gravierenden Fehlentscheidungen wie dieser habe ich einfach zu große Angst.
Ich würde Dirk, den Gründer von Kino.to, gern direkt darauf ansprechen, was Ishikawa mit Fehlentscheidungen meint. Das ist aber alles andere als einfach. Ich finde ihn auf Facebook und Instagram und schreibe ihm immer wieder. Keine Reaktion. Immerhin, ich erreiche den mysteriösen Autor des Buches, mit dem diese Recherche überhaupt anfing. Peter L. Dojo schreibt mir per Mail:
Hallo Frau Röhmhild, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Soll ich ihn auch im Namen von Dirk Böttcher ausrichten? Er begrüßt Ihren Kontakt sehr, macht aber keine Podcasts. Eine andere Sache wäre vielleicht ein Fernsehauftritt.
Ich find's rätselhaft. Warum bringt jemand ein Buch raus und will ins Fernsehen, scheint also Interesse an Öffentlichkeit zu haben, aber ghostet mich danach bei allen weiteren Anfragen? Denn genau das tun sowohl der Buchautor als auch der Kino.to-Gründer Dirk Böttcher seitdem. Deshalb hört ihr hier stattdessen seine Zitate aus dem Buch. Böttcher ist übrigens nicht mal sein richtiger Name, den hat er sich für das Buch gegeben. Hat er was zu verstecken? Wird ihm gerade klar, dass doch nicht alles stimmt, was er in diesem Buch behauptet? Und dass es jetzt auffallen könnte? Und war das alles am Ende doch nicht so toll? Vor allem nicht für sein Team? Ich erreiche Gründer Dirk bisher nicht. Aber ich suche nach anderen, die ganz nah dran waren. Leute aus dem engsten Kreis von Dirk und Kino.to.
Ich habe die Seite gemocht vom ersten Tag an und für mich war es wichtig, dass dieses Konstrukt nicht zerstört wird.
Und Menschen, die heute noch eine Rechnung mit ihm offen haben.
Also finde ich ein starkes Stück, was er da so von sich geäußert hat oder niedergeschrieben hat. Mir fehlen gerade echte Worte. Muss ich jetzt tatsächlich mal so sagen.
Das war Million Dollar Baby. Die erste Folge von Kino.to. Die verbotene Streaming-Revolution. Neue Folgen erscheinen immer am Donnerstag. In der ARD-Audiothek hört ihr schon jetzt alle Folgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Ich bin Maxi Röhmhild, Autorin und Host dieses Podcasts. Co-Autorin Sophia Wetzke. Recherche Tim Haas und Maxi Röhmhild. Die Zitate stammen aus dem Buch Die Wahrheit über Kino.to. Was wirklich geschah. Von Peter L. Dojo. Sprecher Tom Blaschia. Dramaturgie Christina Ebelt und Sophia Wetzke. Mitarbeit Marco Irgang, Kim Plettemeier und René Fischel. Senior Producer pro bono Jürgen Ohls. Creative Producer und Regie Max Stern. Die Musik stammt von Jakob Hersch. Studioaufnahmen Steffen Stark. Sounddesign Jakob Hersch, Steffen Stark und Max Stern. Covergestaltung Lisa Berns. Distribution MDR Katja Arnold und Richard Gleitzmann. Redaktion MDR, Marvin Standke. Redaktion ARD Kultur, Maria Matthias. Redaktionsleitung MDR, Olivia Gattermann. Herstellungsleitung pro bono, Anja Görner. Herstellungsleitung MDR, Steffen Thier. Die Executive Producer sind Max Stern für Studio Soma, Friedrich Küppersbusch für pro bono, Olivia Gattermann für den MDR und Christian Costa-Zahn für ARD Kultur. Eine Produktion von Studio Soma und Pro Bono im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks und ARD Kultur. Und jetzt gibt's noch einen Podcast-Tipp für euch, der die wirklich wichtigen Fragen beantwortet. Warum hat das Tiefkühlfach eigentlich kein Licht? Und wann genau ist man aus dem Gröbsten raus? Genau diese und weitere kuriose Fragen will Konstantin Zöller aka Konsi in seinem Podcast Konsi Calling beantwortet haben. Und das macht er per Telefon. Egal ob aus Langeweile im Zug oder spontan im Bad, Konsi ruft Menschen an, die es vielleicht besser wissen als er. Mal Experten, mal völlig unpassende Leute. Das Ergebnis? Unterhaltsame und lehrreiche Gespräche, die jede Woche aufs Neue überraschen.
Hört rein, jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.